SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zu diesen Mittagsthemen im Rendezvous mit Ivana Pribakovic. In Ägypten sterben bei einer Schießerei zwischen Islamisten und Militär über 40 Menschen. Die strenggläubigen Salafisten beteiligen sich nicht mehr an der Regierungsbildung. Gewalt auch im Nachbarland Libyen. Polizei und Armee können die Sicherheit nicht mehr garantieren. Libyen bittet die NATO um Hilfe. Schluss mit Abschreiben an Schweizer Universitäten. Der Nationalfonds schlägt Alarm. Und um 13 Uhr heißt's im Sommer statt Tagesgespräch «Bonjour les Romans» und «Bonjour Jacqueline de Quattro».
Es war einfach ein bisschen komisch. Ich bin angekommen und habe gesagt mit meinem Accent suisse-allemand «Bonjour, je suis Jacqueline». Und dann haben sie gesagt «Salut la Suisse Tonton». Und dann haben wir halt auskommen miteinander. Das hat ein bisschen gedauert, aber nicht lang.
Im Sommer haben wir eine Woche lang einen Gast aus der Romandie. Wir beginnen mit der Waadtländer Direktorin für Sicherheit und Umwelt und mit ihrer erstaunlichen Biografie. In Ägyptens Hauptstadt Kairo sind vor einer Kaserne über 40 Menschen erschossen worden. Weit über 300 wurden zum Teil schwer verletzt. Anhänger des gestürzten Präsidenten Mohamed Morsi hatten vor der Kaserne demonstriert, die von Soldaten der Armee bewacht wurde. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Nach Darstellung der Muslimbrüder demonstrierten und beteten Mursi-Anhänger vor einer Moschee bei einer Kaserne. Armeeangehörige hätten plötzlich wahllos in die Menge geschossen. In einer Stellungnahme der Armee heißt es demgegenüber, bewaffnete Terroristen hätten versucht, das Hauptquartier der Republikanischen Garde zu stürmen. Dabei seien ein Offizier getötet und 40 Soldaten verwundet worden. Die Armeeangehörigen hätten sich darauf zur Wehr gesetzt. 200 Angreifer seien festgenommen und Schusswaffen und Brandsätze sichergestellt worden. Die Partei der Muslimbrüder Gerechtigkeit und Freiheit sprach jedoch von einem Massaker und rief das Volk zum Aufstand gegen jene Kräfte auf, die die ägyptische Revolution mit Panzern niederwalzen möchten. Die ebenfalls islamistische Partei Al-Nur zog sich als Reaktion auf das Massaker, wie es in einer Stellungnahme heißt, aus den Verhandlungen über eine Interimsregierung in Ägypten zurück. Al-Nur hatte bis heute den Sturz Mursis begrüßt und die Bildung einer breiten Übergangsregierung unterstützt.
Joe Schelbert. Mehr zur Lage in Ägypten nach weiteren wichtigen Meldungen des Mittags mit Daniel Hubacher.
Papst Franziskus ist auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa eingetroffen. Während einer Messe verurteilte er die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Flüchtlinge in aller Welt. Die globalisierte Gesellschaft habe es verlernt, über die Opfer der Migration zu weinen, sagte er. Zuvor hatte das Oberhaupt der Katholiken einen Blumenkranz ins Meer gelegt für all jene Flüchtlinge, die die Überfahrt von Nordafrika nach Lampedusa nicht überlebt hatten. Die Reise von Papst Franziskus auf die Mittelmeerinsel wird von vielen Beobachtern als starkes Symbol gewertet. Es ist der erste Auftritt des Papstes außerhalb von Rom. Nach der Bruchlandung einer Boeing 777 in San Francisco ist noch immer nicht klar, wie es zum Unglück kommen konnte. Wie die südkoreanische Fluggesellschaft mitteilt, hatte der Pilot noch wenig Erfahrung mit diesem Flugzeugtyp. Er war aber begleitet von 3 erfahrenen Piloten. Erste Ermittlungen der US-Flugsicherheitsbehörde zeigen, dass die Mannschaft kurz vor der Bruchlandung versucht hatte, durchzustarten. Die Maschine sei zu langsam auf die Landebahn zugeflogen. Bei der Bruchlandung kamen am Samstagabend 2 junge Chinesinnen ums Leben. 182 weitere Menschen wurden verletzt. Die anglikanische Kirche in England hat sich dafür entschuldigt, dass anglikanische Priester Kinder sexuell missbraucht hatten. Sie bat auch um Verzeihung dafür, die Missbräuche nicht verhindert zu haben. Der Erzbischof von Canterbury forderte einen kompletten Wandel von Kultur und Benehmen in der Kirche. Schweizer Industriebetriebe haben im ersten Quartal dieses Jahres 3% mehr produziert als im Vorjahresquartal. Der Umsatz nahm um 3,7% zu. Außerdem gingen bei den Unternehmen wieder etwas mehr Aufträge ein, die Auftragsbestände dagegen nahmen ab. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im Juni gegenüber dem Vormonat leicht zurückgegangen. Gemäß dem Staatssekretariat für Wirtschaft waren Ende Juni knapp 127.000 Arbeitslose registriert, rund 5.000 weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote sank damit von 3,0 auf 2,9%. Der Rückgang ist vor allem auf saisonale Gründe zurückzuführen. 300 Millionen Dollar, so viel kosten die schweren Überschwemmungen in Zentral- und Osteuropa den Schweizer Rückversicherer Swiss Re. Insgesamt dürfte die Hochwasserkatastrophe vom Juni die Versicherungsbranche 3,5 bis 4,5 Milliarden Dollar kosten. Laut Swiss Re haben Schutzvorkehrungen viele Regionen vor noch größeren Schäden bewahrt. Der Zürcher Oberstaatsanwalt Martin Bürgisser muss sich nun doch wegen Amtsgeheimnisverletzung vor Gericht verantworten. Das Bundesgericht hat eine entsprechende Beschwerde von SVP-Nationalrat Christoph Blocher gutgeheißen. Im März letzten Jahres hatte Bürgisser einen ehemaligen Sekretär der Oberstaatsanwaltschaft eine E-Mail geschrieben. Darin stand, dass gegen Blocher im Fall Hildebrand ein Strafverfahren eingeleitet werde. Der E-Mail-Empfänger arbeitete damals aber bereits nicht mehr für die Staatsanwaltschaft. Laut den Bundesrichtern könnte das Versenden des E-Mails eine Amtsgeheimnisverletzung sein. Die Bewohner der Gemeinde Schwarzenburg können das Leitungswasser wieder bedenkenlos konsumieren. Die Berner Gemeinde hat die Vorsichtsmaßnahmen aufgehoben. Wegen eines Rohrleitungsbruchs sei letzte Woche Darmbakterien ins Leitungswasser gelangt, heißt es in einem Kommuniqué. Die Leitung wurde inzwischen repariert.
Rendezvous. Wir schalten nach Kairo, wo die Panzer rollen. Wir schauen nach Libyen, wo Chaos herrscht und jetzt Hilfe von außen kommen soll, von der NATO. Dann schauen wir hinter die hehren Mauern. Abschreiben, kopieren, kommt auch im Elfenbeinturm vor, an der Uni.
Oft ist es Nachlässigkeit, also die Quellen werden eigentlich angegeben, aber nicht sauber zitiert. Und in wirklich seltenen Fällen ist es unredliches Verhalten.
Ungereimtes gibt es auch um Bruno Frick, den frisch gewählten FINMA-Verwaltungsrat, gegen den ein Strafverfahren läuft.
Dass man 2 Jahre noch nicht einmal den Beschuldigten informiert, das überrascht mich schon sehr.
Und um eins dann? Bonjour les romans. Statt des Tagesgesprächs besuchen wir im Sommer besondere Persönlichkeiten in der Romandie und geben überraschende Einblicke, jeweils um eins. Und damit weiter zu Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.856 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,91 gehandelt und der Dollar zu 96,40 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag werden die Quellwolken immer größer und besonders in den Bergen gehen Schauer und Gewitter nieder. Die Temperatur steigt im Norden auf 27, im Süden und im Wallis bis 30 Grad. Morgen Dienstag und am Mittwoch scheint die Sonne nur noch zeitweise. Es bleibt mit 25 bis 29 Grad aber weiterhin sommerlich warm. In den Bergen und im Süden sind schon am Vormittag erste Regengüsse und Gewitter möglich. Am Nachmittag muss auch im Flachland mit Gewittern gerechnet werden.
In Ägypten verschärft sich die politische Krise. Jetzt ziehen sich auch die Salafisten aus den Gesprächen über eine neue Regierung zurück. Mit den Muslimbrüdern zusammen repräsentieren die Salafisten die strenggläubigen Muslime. Die Salafisten begründen ihren Rückzug mit der Gewalt der letzten Stunden. Bei einer Schießerei in Kairo sollen über 40 Menschen getötet und 200 weitere verletzt worden sein. Ich fragte Philipp Scholkmann in Kairo, wissen Sie, wer da auf wen geschossen hat heute Morgen?
Die Berichte gehen zur Stunde noch diametral auseinander. Nehmen wir die Seite der Islamisten, der Mursi-Anhänger. Da gibt es vielleicht unterschiedliche Darstellungen über die Umstände, wie das Ganze begann. Aber die Zeugen auf dieser Seite stimmen alle überein, dass die Armee, die Sicherheitskräfte ab einem gewissen Punkt kaltblütig und mit scharfer Munition auf Demonstrierende geschossen hätten, während diese Demonstrierenden das Morgengebet abhielten im Rahmen ihres friedlichen Protests. Die Armee andererseits bestreitet das vehement und sagt, Terroristen seien verantwortlich für das Blutbad, die Sicherheitskräfte angegriffen hätten.
Die Schießerei soll sich vor der Kaserne abgespielt haben, in der der abgesetzte Präsident Mursi sein soll. Können Sie das bestätigen?
Ja, dieser Ort, die Kaserne der Republikanischen Garden, war ja schon vor ein paar Tagen Schauplatz einer viel kleineren Schießerei. Die Kaserne liegt nicht weit von dem wichtigsten Versammlungsort des islamistischen Protests seit dem Sturz von Mursi, etwas außerhalb der Innenstadt ist das, Richtung Flughafen, in einem Viertel mit vielen Ministerien und Armeeeinrichtungen und auch nicht weit vom Präsidentenpalast entfernt. Und die Mursi-Anhänger pendelten da in den letzten Tagen jeweils hin und her.
Die Salafisten haben sich inzwischen aus den Kabinettsgesprächen zurückgezogen, wie sie sagen, wegen dieser Gewalt, dieser Schießerei. Welche Folgen wird das haben?
Das ist sicher das Ende des Versuchs, jetzt eine breite neue Koalition für Ägypten zu schmieden, unter Einschluss der Islamisten im Hinblick auf eine nationale Aussöhnung. Denn die Salafisten der Nur-Partei, das sind ultrakonservative Islamisten, die hatten sich ja losgesagt von Mursi und den Muslimbrüdern und in diesem ganzen Prozess auf die Seite der Armee und der Liberalen geschlagen. Und dieser Schulterschluss ist jetzt gescheitert und das kann die Spannungen eigentlich nur noch verstärken.
Wie ist denn die Stimmung in Kairo nach den jüngsten Entwicklungen? Philipp Scholkmann, Sie waren unterwegs. Welchen Eindruck haben Sie bekommen?
Im Gebiet rings um den Schauplatz der Schießerei in dieser Vorstadt ist die Sicherheitspräsenz noch sehr groß. In der Innenstadt waren in der Nacht auf den Nilbrücken Panzer präsent. Da rollt aber jetzt wieder der Verkehr, auch im Gebiet um den Tahrirplatz, der selbst ja bis spät in die Nacht wieder ein Schauplatz eines ganz anderen, eines friedlichen Protests war, der Gegenseite, also der Anhänger der neuen Ordnung. Ich war da lange Stunden und was mir aufgefallen ist, wie widerspruchslos jetzt dort die Generäle und sogar die Polizei bejubelt werden, auch von Leuten, die vor 2 Jahren noch diese Armee und die Polizei scharf kritisiert hatten. Das ist wie weggeblasen im Moment. Auf dem Tahrirplatz ist Armeechef Assisi das neue Idol, während umgekehrt die Muslimbrüder dort nun neuerdings von vielen pauschal als Terroristen bezeichnet werden.
Die Spaltung scheint also weiterzugehen. Alles zusammen, was wir jetzt gehört haben von Ihnen, kein gutes Omen für einen friedlichen politischen Neuanfang in Ägypten. Zumindest international wächst jetzt die Angst vor einem Bürgerkrieg. Wie ist das in Ägypten selbst?
Bürgerkrieg ist vielleicht nicht der zutreffende Ausdruck aus hiesiger Sicht. Dafür sind die Muslimbrüder wohl doch zu schwach und diese nationale Einheitsfront zu stark. Also Armee, Polizei, linke, Liberale, Anhänger des alten Regimes, diese alle zusammen, die jetzt den Schulterschluss praktizieren. Aber das Risiko von Gewaltakten, von Vergeltung von islamistischer Seite steigt ohne Zweifel. Und die Muslimbrüder rufen nach der Schießerei von heute früh in einem Kommuniqué auch schon zum Aufstand, wie Sie sagen, auf gegen die neue Ordnung der Generäle.
Aus Kairo unser Korrespondent Philipp Scholkmann. Ägypten findet also nicht zur Ruhe und noch schlechter sieht es im Nachbarland aus, in Libyen. Dort, wo der Machthaber Gaddafi ebenfalls von der Macht vertrieben worden war, mit Bomben und Panzern, dort ist die Sicherheitslage offenbar besonders prekär. Wie jetzt bekannt wird, habe Libyen die NATO um Hilfe gebeten. Fredrik Steiger, ist die Lage in Libyen wirklich so schlimm, dass Polizei und Militär nicht mehr für Ordnung sorgen können?
Die Lage in Libyen ist schlimm, keine Frage. Zumal Polizei und Militär als starke, strukturierte Kräfte im Land überhaupt noch gar nicht existieren. Weite Teile Libyens und auch Teile der Hauptstadt Tripolis befinden sich nicht unter der Kontrolle der Regierung. Es sind Milizen, bewaffnete Banden, Kriminelle, Dschihadisten, die den Ton angeben. Das Innenministerium in Tripolis ist belagert und am Wochenende haben jetzt libysche Bürger demonstriert für die Auflösung der Milizen. Sie haben gesagt, wir wollen eine Armee, die loyal zum Staat, zur Regierung steht. Kein Wunder also, dass die libysche Regierung jetzt um Hilfe bei der NATO nachsucht.
Für die NATO ist das wahrscheinlich keine so angenehme Anfrage. Die NATO hat ja mit ihrer Unterstützung im Luftraum und in den Gewässern vor Libyen eigentlich entscheidend zum Sturz von Gaddafi beigetragen.
Genau, und genau deshalb ist sie natürlich jetzt auch ein Stück weit in der Pflicht, Libyen zu helfen. Man hat damals zugesagt, man werde Libyen beistehen auf dem Weg zur Demokratisierung. Und deswegen hat die NATO jetzt auch eine Erkundungsmission ins Land geschickt, um herauszufinden, wie man dem Land am besten hilft. Und die Ergebnisse dieses Fact-Findings, die sind nun über den Spiegel bekannt geworden, niederschmetternd. Das Land stehe vor dem Zerfall, steht dort. Weltweit das größte ungesicherte Waffenarsenal befinde sich in Libyen. Minen, Fliegerabwehrwaffen, möglicherweise auch Chemiewaffen. Und es gebe eigentlich überhaupt kein brauchbares Konzept für den Aufbau einer Armee und Polizei.
Eine ganz schwierige Aufgabe als ein Pulverfass. Was denken Sie, wie weit wird die NATO gehen, um die Regierung von Libyen zu unterstützen?
Man wird sehr, sehr zurückhaltend sein. Ein direktes militärisches Eingreifen mit NATO-Truppen im Land zur Stabilisierung der Regierung in Libyen ist völlig undenkbar. Der libysche Premierminister und Außenminister waren eben in Brüssel, haben bei NATO-Generalsekretär Rasmussen um Hilfe nachgefragt, aber die Antwort war sehr zurückhaltend. Man werde die Anfrage gründlich studieren und ausgiebig diskutieren. Man werde sehr vorsichtig entscheiden, um zu sehen, wo man überhaupt sinnvolle Hilfe leisten könne. Denkbar sind militärische Berater, Ausbildner, möglicherweise die Ausbildung libyscher Offiziere in NATO-Ländern. Denkbar ist technische Hilfe. Aber ganz generell ist die NATO ausgesprochen vorsichtig im ganzen nordafrikanischen und arabischen Raum. Man hat die Erfahrungen aus Afghanistan. Man möchte nicht wieder in diese Konflikte, sei es in Libyen, sei es in Syrien, hineingezogen werden. Man ist also wirklich sehr, sehr stark auf der Bremse.
Fredrik Steiger, noch zum Schluss kurz die schwierige Frage, hat sich das politisch gesehen gelohnt, Muammar Gaddafi zu stürzen?
Schwierig, diese Frage jetzt schon zu beantworten. Man darf auch nicht vergessen, Gaddafi hat Libyen über 40 Jahre lang äußerst brutal gewalttätig regiert. Es gab keinerlei politische Freiheiten, Meinungsfreiheit, es gab tausende politische Gefangene. Und es gibt sicher nach wie vor gute politische Argumente, warum es sinnvoll war, Gaddafi loszuwerden. Das Problem ist einfach, was jetzt in Libyen ist, die Wirklichkeit, ist auch nicht befriedigend.
Danke für Ihre Einschätzungen, Fredrik Steiger. Erst gerade wurde Bruno Frick in den Verwaltungsrat der Finanzmarktaufsicht der FINMA gewählt. Jetzt wird bekannt, dass gegen den Alt-CVP-Ständerat im Kanton Schwyz ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung läuft. Das ist pikant. Und sehr speziell ist, dass Frick selber offenbar gar nichts von dem Strafverfahren wusste, obwohl es schon seit 2 Jahren läuft. Das sei schon sehr unüblich, sagt ein Experte. Inlandredaktor Raphael von Matt.
CVP-Politiker Bruno Frick ist ein Mann der Mandate. In seiner langen Karriere hatte und hat er zahlreiche Ämter in Politik und Wirtschaft inne. Sein Mandat als Verwaltungsrat der Buchli Holding AG im schweizerischen Altendorf in den Jahren 1997 bis 1999 dürfte ihm allerdings momentan ziemliche Kopfschmerzen bereiten. 2011 wurde nämlich eine Strafanzeige gegen ihn eingereicht, wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung als Verwaltungsrat der Buchli Holding. Dazu Fabian Kühner, Leiter der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz.
Die Anzeige wurde von uns geprüft und in einer ersten Beurteilung kamen wir zum Schluss, dass keine sofortigen Maßnahmen zur Beweissicherung notwendig seien, weshalb der Fall vorerst eine niedrige Priorität erhielt.
Danach geschah 2 Jahre lang wenig. Die Justizbehörden des Kantons Schwyz waren durch einen internen Streit blockiert. Nun werde der Fall aber aktiv weiterbearbeitet, sagt Fabian Kühner. Doch warum wurde Bruno Frick 2 Jahre lang nicht über die Strafanzeige informiert? Gemäß Kühner ist das in solchen Fällen nicht unüblich. Anderer Meinung ist hier Strafrechtsprofessor und SP-Nationalrat Daniel Josic.
Das überrascht mich schon sehr, insbesondere auch, wenn es sich um einen Fall handelt, der ja, ich sage jetzt einmal, aus medialer Sicht doch eine gewisse Sprengkraft beinhaltet.
Es sei für den Beschuldigten nicht nur unangenehm, sondern auch schädlich. Als Beschuldigter habe Bruno Frick den Anspruch, möglichst rasch von der Anzeige zu erfahren, so Daniel Josic.
Man sieht ja genau in diesem Fall, dass eben dieser Anspruch berechtigt ist. Hätte die Justiz das vorher erledigt, dann hätte Herr Frick jetzt entweder ein grundsätzliches Problem und wäre gar nicht gewählt worden, oder hätte eben kein Problem und hätte problemlos gewählt werden können.
Außerdem stellt sich die Frage nach der Verjährung, die normalerweise bei ungetreuer Geschäftsbesorgung bei 7 Jahren liegt. Bruno Frick weist in einer schriftlichen Stellungnahme alle Vorwürfe gegen ihn zurück. Tatsache ist, dass jedermann eine Strafanzeige einreichen kann. Daraus kann nicht automatisch auf ein strafbares Verhalten geschlossen werden. Das Instrument kann auch missbräuchlich verwendet werden. Am 1. August soll Bruno Frick sein Amt als FINMA-Verwaltungsrat antreten. Noch diese Woche will das eidgenössische Finanzdepartement ein klärendes Gespräch führen mit Bruno Frick und der Finanzmarktaufsicht FINMA.
Besonderes Aufsehen erregen Plagiatsaffären, wenn Politiker darüber stolpern. Das prominenteste Beispiel lieferte der deutsche Verteidigungsminister zu Gutenberg. Aber Plagiate kommen häufiger vor, als man denkt. Zum Teil schreiben Forschende sogar ab, wenn sie Gesuche um Forschungsgelder einreichen. Der Schweizerische Nationalfonds will jetzt deshalb aktiv werden und schlägt Maßnahmen vor. Christine Wanner.
Wer in der Schweiz forscht und dafür ein innovatives Projekt plant, kann beim Schweizerischen Nationalfonds finanzielle Unterstützung beantragen. Bedingung: den Forschungsstand und das eigene Forschungsvorhaben im Gesuch beschreiben. Pro Jahr reichen etwa 3000 Forschende ein solches Gesuch beim Nationalfonds ein, der im Auftrag des Bundes Grundlagenforschung fördert. Nun hat sich bei 6 Gesuchen zwischen 2010 und 2012 herausgestellt, dass sie Plagiate waren, wie die NZZ heute zur Analyse des Nationalfonds schreibt. Beherrschen die Forschenden das Handwerk nicht mehr? Uri Schipper, Wissenschaftsredaktor beim Nationalfonds SNF, erklärt:
Es geht weniger um fehlendes Know-how, sondern es ist eine Sensibilität, die noch wachsen müsste. Und oft ist es Nachlässigkeit, also die Quellen werden eigentlich angegeben, aber nicht sauber zitiert. Und in wirklich seltenen Fällen ist es unredliches Verhalten.
Im extremsten Beispiel sei 60% des Forschungsplans abgekupfert worden. Uri Schipper erklärt, wie das überhaupt möglich ist. Ein Gesuch bleibe eben nicht beim SNF.
Es kommt zum SNF, der SNF verschickt das an Experten. Diese Experten sagen, dieses Gesuch macht Sinn, es hat eine aktuelle Fragestellung, die Methoden sind geeignet. Oder sie sagen eben, die Methoden sind nicht geeignet, das ist Expertenwissen. Und diese Experten haben dann Einblick, theoretisch könnten sie dann sagen, ich finde das eine gute Idee, ich probiere das jetzt auch.
Entsprechend würden eingehende Gesuche auch dahingehend geprüft, ob der Forschende zuvor als Expertin oder als Experte gewirkt habe. Bei der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten KRÜS sagt Raimund Werlen zu den Plagiatsfällen:
Dass es auch in der Wissenschaft und auch in der Schweiz unehrliche wissenschaftliche Arbeit gibt, ist nicht an und für sich erstaunlich.
Jeder Fall sei einer zu viel. Ob es nun mehr als früher gäbe und weshalb plagiert wurde, wisse er nicht. KRÜS-Generalsekretär Werlen weist aber auf ein grundlegendes Problem hin.
Wenn der Nationalfonds einen solchen Fall erfährt, hat er jetzt die gesetzliche Grundlage nicht, um die Universität, wo der Forschende oder die Hochschule, wo der Forschenden tätig ist, zu informieren. Und das soll mit dem neuen Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz ändern.
Künftig soll ein Austausch zwischen Nationalfonds und Universitäten bei Plagiatsfällen möglich sein. Das erleichtere den Kampf gegen Plagiate sicher, heißt es auch beim Nationalfonds. Als weitere Maßnahmen möchte der SNF künftig Richtlinien für richtiges Zitieren abgeben und bei Verdachtsfällen eine interne Kommission für wissenschaftliche Integrität einsetzen. Außerdem wird über eine Ombudsstelle auf nationaler Ebene diskutiert. So will der Nationalfonds Plagiatsfälle künftig vermeiden und, wenn sie auftreten, effizienter behandeln können.
Rendezvous, es ist 7:07. Teilerfolg für Christoph Blocher vor Bundesgericht. Gegen einen Zürcher Oberstaatsanwalt wird wegen Amtsgeheimnisverletzung ermittelt. Im Zusammenhang mit der Affäre um die Finanzgeschäfte des früheren Nationalbankpräsidenten Hildebrand. Es handelt sich um ein Puzzleteilchen in einer größeren Geschichte. Aus Zürich berichtet Corinne Vinzenz.
Der Vorwurf geht auf den März 2012 zurück. Damals beschloss die Zürcher Staatsanwaltschaft, gegen Christoph Blocher zu ermitteln. Dabei soll abgeklärt werden, wie genau der Altbundesrat an der Weitergabe von Bankdaten von Nationalbankpräsident Hildebrand beteiligt war, ob er damit das Bankgeheimnis verletzt hat oder dazu jemanden angestiftet hat. Einen Tag nach diesem Entscheid, die Strafuntersuchung gegen Blocher zu eröffnen, schrieb der zuständige Oberstaatsanwalt ein Mail an einen ehemaligen juristischen Mitarbeiter und unterrichtete ihn darüber. Dieser Mitarbeiter hatte, als er noch bei der Staatsanwaltschaft arbeitete, zur Strafuntersuchung gegen Blocher geraten. Jetzt wollte der Oberstaatsanwalt den ehemaligen Kollegen darüber informieren, dass sie jetzt das täten, was er geraten habe. Für Christoph Blocher ist das eine Amtsgeheimnisverletzung. Schließlich hatte ja der juristische Mitarbeiter unterdessen die Zürcher Staatsanwaltschaft verlassen. Das Vorgehen gegen Blocher ging ihn insofern nichts mehr an. Trotzdem verhinderte das Zürcher Obergericht Ende letzten Jahres Ermittlungen gegen den Oberstaatsanwalt. Das Bundesgericht hat das jetzt nach einer Beschwerde Blochers korrigiert. Grund: der Verdacht, dass der Oberstaatsanwalt mit seinem Mail das Amtsgeheimnis verletzt haben könnte, sei genügend groß. Dass die Info über die Strafuntersuchung gegen Blocher ein Amtsgeheimnis gewesen sei, sei jedenfalls klar, so das Bundesgericht. Wer die Ermittlungen gegen den betreffenden Zürcher Oberstaatsanwalt führt, ist noch offen. Gut möglich, dass damit ein Ermittler von außerhalb des Kantons Zürich beauftragt wird. Dieses Strafverfahren gegen einen Zürcher Oberstaatsanwalt ist nur ein kleiner von ganz vielen Schauplätzen in der juristischen Aufarbeitung der Affäre Hildebrand. Das Strafverfahren gegen Christoph Blocher selber stockt nach wie vor. Es geht dabei um eine Hausdurchsuchung, die die Zürcher Behörden bei Blocher im März 2012 durchgeführt hatten. Nach wie vor ist nicht klar, ob die Zürcher Behörden das sichergestellte Material, etwa Blochers Computer, wirklich auswerten dürfen. Das Zürcher Obergericht hat zwar entschieden, ja, aber auch dieses Urteil hat Blocher ans Bundesgericht weitergezogen.
Wer bezahlt, wenn Kernkraftwerke abgeschaltet werden und radioaktive Abfälle entsorgt werden müssen? Bisher war klar, diese Kosten tragen die verantwortlichen Kraftwerkgesellschaften. Jetzt aber, da das Ende des Atomzeitalters in der Schweiz näher rückt, wird plötzlich nochmals über diese Kosten diskutiert und heftig darum gerungen. Es geht auch um die Frage, wer am Schluss die Verantwortung trägt, wenn das Geld im Stilllegungs- und Entsorgungsfonds nicht ausreichen sollte. Christian von Burg.
Es hat zu wenig Geld im Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für die schweizerischen Kernkraftwerke. Das sagen Kritiker der Atomenergie schon lange, etwa der Waadtländer SP-Nationalrat Roger Nordmann.
Es wurde gerechnet, dass die Fonds einen Vermögensertrag netto von 5% erreichen. Das ist völlig irrealistisch.
Jede Kilowattstunde Atomstrom müsste 1,4 Rappen teurer sein, sagt Nordmann. Dann wären die heute prognostizierten Kosten gedeckt. Jetzt sagen es aber auch die Betreiber der Kernkraftwerke offen, dass die Fonds unterdotiert seien. Etwa der Verwaltungsratspräsident der BKW, BDP-Nationalrat Urs Gasche.
Wir stimmen sicher überein, dass die heute angewendeten Sätze einzeln betrachtet nicht mehr richtig sind. Hingegen vertreten wir die Auffassung, dass man Maß halten sollte.
Maß halten bei der Erhöhung der jährlichen Beiträge, meint Gasche. Und dieser Appell richtet sich an das Bundesamt für Energie, wo sich die Stromunternehmen derzeit die Klinke in die Hand geben. Denn dort wird nicht nur die Rendite für das in die Fonds einbezahlte Geld neu berechnet, sondern auch die gestiegene Bauteuerung, die sich auf den Abbruch der Anlagen und den Bau des Endlagers auswirken wird. Aber was bisher auf dem Tisch liege, sei zu pessimistisch, sagt Gasche.
Wir sind der Auffassung, dass es in Zeiten, wo aus volkswirtschaftlichen Gründen hohe Investitionen gefragt sind, dass es da nicht Sinn machen kann, nur aus vielleicht übertriebener Vorsicht Gelder auf die Seite zu legen.
Denn jetzt bräuchten die Unternehmen das Geld, um Wind- und Solaranlagen zu bauen und die Staumauern zu erhöhen. Gasche ist bekannt dafür, dass er die Probleme beim Namen nennt. Und so scheut er sich nicht davor, auch einen grundlegenden Systemwechsel vorzuschlagen. Denn ein besonderer Dorn im Auge ist ihm die gegenseitige Haftung der Energieunternehmen Axpo, Alpiq und BKW. Es geht um das Überleben der Schweizer Strombranche. Denn ginge ein Unternehmen Konkurs, müssten die anderen dessen Entsorgungskosten für den radioaktiven Abfall mit übernehmen. Diese sogenannte Kaskadenhaftung sei ein riesiger Klotz am Bein, sagt Gasche.
Dieses latente Haftungsrisiko, das wird die Unternehmungen noch während sehr vieler Jahre über den Abschaltzeitpunkt der eigenen Kraftwerke hinaus belasten, und zwar alle.
Gasche schlägt deshalb vor, die Fonds in einer Stiftung zusammenzuführen, an der neben den AKW-Betreibern neu auch der Bund beteiligt wäre. Seine Idee ist, dass der Bund die Aufsicht hätte und
am Schluss, nach all den Jahren, wenn dann vielleicht tatsächlich, ich kann das nicht ausschließen, es kann niemand, eine gewisse Unterdeckung bleibt, dass dann der Bund dafür einstehen müsste, nachdem die Stiftungsmittel aufgebraucht sind.
Sprich, die Öffentlichkeit müsste für die Stilllegung und Entsorgung mitbezahlen. Die Kernkraftwerkbetreiber wollten sich damit nicht aus der Verantwortung stehlen, sagt Gasche. Aber de facto hafte die Allgemeinheit schon heute mit. Man müsse sich nur einmal ein Worst-Case-Szenario überlegen, in dem ein Energieunternehmen nach dem anderen unter der finanziellen Last zusammenbreche.
Wenn niemand mehr da ist, der die Mittel hat und die Kosten sind da, dann wird faktisch dem Bund nichts anderes übrig bleiben, als dass er hier einspringt.
Mit diesen Äußerungen macht sich Gasche in der Strombranche nicht beliebt. Axpo und Alpiq wollen sich zu diesen Szenarien nicht äußern. Alpiq lässt nur ausrichten, der heutige Stilllegungs- und Entsorgungsfonds habe sich bewährt. Atomkritiker Nordmann zeigt zumindest ein gewisses Verständnis für Gasches Forderung.
Man kann die BKW kritisieren, aber die BKW hat wenigstens eine Buchhaltung, die ordentlich ist, und der Gasche hat die Ehrlichkeit, das Thema auf den Tisch zu bringen, und das schätze ich.
Die Idee mit der neuen Stiftung bleibt vorerst ein Luftballon, der jetzt durch den Sommer treibt. Die höheren Sätze für den Stilllegungs- und Entsorgungsfonds hingegen, die will der Bundesrat gleich nach der Sommerpause publik machen.
Christian von Burg. Und damit kommen wir erstmals in diesen 6 Wochen zum Sommergespräch. Heute mit Jacqueline de Quattro, der Waadtländer Direktorin für Sicherheit und Umwelt. Zuerst aber noch die Schlagzeilen des Mittags. Bitte, Daniel Hubacher.
In Kairo sind bei Zusammenstößen zwischen Anhängern des gestürzten Präsidenten Mursi und Militärangehörigen über 40 Menschen getötet worden. Die beiden Parteien beschuldigen sich gegenseitig. Über den genauen Tathergang herrscht noch Unklarheit. Auf der Mittelmeerinsel Lampedusa hat Papst Franziskus für die vielen Menschen gebetet, die bei Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer ums Leben gekommen sind. In einer Messe vor 15.000 Menschen appellierte er an die Verantwortung aller, sich um das Schicksal von Flüchtlingen zu kümmern. Schweizer Industriebetriebe haben im ersten Quartal dieses Jahres 3% mehr produziert als im Vorjahresquartal. Der Umsatz nahm um 3,7% zu. Außerdem gingen bei den Unternehmen wieder etwas mehr Aufträge ein. Die Auftragsbestände dagegen nahmen ab.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.